Ihr könnt wieder eure Bibeln hervorholen, Papier oder elektronisch oder wie auch immer. Und wir fangen wieder an in Lukas 17, die Verse 5 und 6. Wir sind immer noch bei diesem Thema, dass wir uns anschauen wollen, wie funktioniert denn biblischer Glaube, dass wir da ein Verständnis gewinnen wollen. Und ich lese mal diese Verse vor. Also Lukas 17, Vers 5 und Vers 6. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. Halleluja. Also die Apostel kamen zu Jesus, sie haben ihn gebeten, dass er ihnen mehr Glauben gibt. Und Jesus hat ihnen durch seine Antwort verdeutlicht, dass es nicht darum geht, dass sie darum bitten und Gott gibt ihnen übernatürlich mehr Glauben, sondern dass sie lernen sollen, wie Glaube funktioniert und wie Glaube entsteht. Und in diesem einen Teil in Vers 6 beantwortet er praktisch zwei entscheidende Fragen für das Thema, nämlich wie entsteht Glaube und wie setze ich Glauben frei. Und wir haben uns das letzte Mal angeschaut, die letzten zwei Male, wie entsteht Glaube. Ja, das ist dieser erste Teil, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn oder wie ein Samenkorn. Es geht hier nicht so sehr um die Größe, sondern es geht um die Qualität. Ja, Glaube ist etwas Lebendiges, es ist wie ein Samenkorn. Und die Kraft sozusagen ist im Samen, in dem Wort Gottes. Ja, die Kraft ist nicht in dir. Der Glaube heißt nicht, dass du in dir irgendwie eine Kraft entwickelst, die Dinge hervorbringt, sondern die Kraft ist im Wort Gottes drinnen. Das ist dieser Same sozusagen, der aufgeht und die Frucht hervorbringt. Ja, das ist nur so eine Wiederholung. Aber es ist wichtig, dass dieses Wort Gottes, dieser Same, ja, der Same muss in den Boden, ansonsten bringt er keine Frucht hervor. Und so muss das Wort Gottes in dein Herz, was der Boden ist, dann wächst es und bringt Frucht hervor. Also die Kraft liegt in dem Samen, im Wort Gottes, aber es muss in dein Herz, wo es wächst und dann Frucht hervorbringt. Wir haben uns das angeschaut in Markus 4 mit dem vierfachen Ackerfeld und haben einfach daraus das gelernt, das Wort Gottes ist der Same sozusagen. Das ist der Same und das Wort Gottes verheißt viele unterschiedliche Arten, so wie es viele unterschiedliche Dinge hat uns Gott in seinem Wort verheißen. Ja? Erlösung und Errettung, er hat uns verheißen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, er hat uns verheißen Heilung, wenn wir krank sind, er hat uns verheißen Friede mitten im Sturm, er hat uns verheißen, dass er uns den Sieg geben will in den Herausforderungen dieses Lebens, er hat uns auch verheißen, dass er unserer Not abhelfen will. Er hat uns verheißen, seine Liebe, seinen Zuspruch, seine Güte und vieles weitere. Und so wie es unterschiedliche Samen gibt, ja, es gibt schon allein verschiedene Getreidesorten, dann gibt es noch Obst und Gemüse und so weiter. Alles wächst aus Samen hervor und so gibt es auch verschiedene Verheißungen. Und du säst das, was du ernten willst. Aber dieser Same, das Wort Gottes, das entspricht sozusagen, könnte man sagen, mit einem anderen biblischen Ausdruck, das entspricht der Gnade, die Gott bereitgestellt hat. Also Gott hat in seiner Gnade, oder eigentlich seine Gnade heißt, er hat Dinge für uns bereitgestellt. Er hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt, steht in Epheser 1, Vers 3 und in 2. Petrus 1, Vers 4 steht, dass er uns schon alles geschenkt hat, was wir zum Leben und zur Gottesfurcht oder zur Frömmigkeit brauchen. Und das ist dieser Same. Und wir haben uns das sehr genau angeschaut, wie sähe ich diesen Samen, das ist durch das Hören. Wenn ich das Wort höre, sozusagen, das ist dieser Prozess, wie ich sähe, wie es in mein Herz hineinfällt und dann entsteht daraus Glaube. Und dieser Glaube wächst auf, wir haben uns das letzte Mal genau betrachtet, was wir da tun müssen, damit dieser Same auch aufwächst, damit er auch durchkommt. Mit diesem vierfachen Ackerfeld hat Jesus verschiedene sozusagen Stufen oder Stadien gebracht, die in verschiedenen Bereichen wir auch durchlaufen müssen, damit einfach das Wort tief verwurzelt und einem guten Erdboden aufwachsen kann. Ja, diese verschiedenen Ackerböden sind kein Schicksal, sondern das ist sozusagen, das hängt ein bisschen an uns, wie wir mit dem Wort Gottes umgehen. Und dann wächst das auf und dann kommt es zu diesem Aspekt, wo wir dann den Glauben freisetzen oder das Ernten. Ja, wir haben uns das angeschaut, bis es aufwächst, aber dann kommt noch das Ernten und das werden wir uns heute anschauen. Ich will vorher noch auf einen kleinen Aspekt hineingehen. Manche denken, wenn wir uns so ausführlich das anschauen, warum machen wir das so kompliziert? Glaube ist doch eigentlich einfach. Und ja, das stimmt. Glaube ist ganz einfach. Ein kleines Kind kann glauben. Und ich erinnere mich immer so an einen Evangelisten aus Südafrika, den ich auf der Bibelschule erzählt habe. Und der dann so erzählt hat, wie er manchmal seinem Sohn, wenn der ihn um Dinge gebeten hat, die er ihm kaufen sollte, um seinen Sohn zu erziehen, dann gesagt hat, okay, du kriegst das, aber erst sozusagen zu deinem Geburtstag, also in einem halben Jahr oder einem Dreivierteljahr, je nachdem, was das war. Und der dann festgestellt hat, dass sein Sohn manchmal dann einfach Gott gebeten hat um diese Dinge. Und er hat Gott es ihm gegeben, durch andere Leute, die dann sozusagen, ohne dass sie gefragt wurden, dem Kind das geschenkt haben. Und er meinte dann so, deswegen ist mir das so in Erinnerung, vielleicht, er war dann manchmal etwas ärgerlich auf Gott, weil er meinte, Gott, du wirkst hier meiner Erziehungsmethode entgegen, ich will meinem Sohn beibringen, dass es sich lohnt, auf gute Dinge zu warten, und er bittet dich und du gibst es ihm sofort. Aber was ich damit sagen will, Glaube ist einfach, ja, auch wenn wir uns das anschauen, es ist einfach. In Lukas 18, Vers 17 steht das: Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annehmen wird, wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Also Glaube heißt letztendlich, ich nehme das, was Gott für mich hat, wie ein Kind auf. Und das ist eigentlich total einfach. Lasst mich euch mal so zwei Beispiele bringen, und ihr werdet später auch sehen, dass das durchaus mit dem heutigen Thema zu tun hat. Ganz am Anfang, als ich zum Glauben an Jesus gefunden habe mit 17 und noch gar keine anderen Christen kannte, die auch bekehrt waren, also das war für mich völlig was völlig Neues, was ich da erlebt habe. Und ich bin damals vom Bahnhof nach Hause gelaufen. Ich war noch auf dem Gymnasium, bin immer mit dem Zug hingefahren. Und wie ich heimgefahren bin, habe ich mich an was erinnert. Ich hatte nämlich ein T-Shirt bestellt von einer christlichen Band in Amerika. Und das war damals die Zeit, da gab es noch kein Internet, da gab es noch keine E-Mail, da gab es noch kein Handy. Ja, völlig unvorstellbar heute. Selbst Autotelefone waren so selten, dass du eigentlich normalerweise kaum eins zu Gesicht gesehen hast irgendwo. Und du hast das damals so gemacht, du hast dann in der CD-Stand hinten irgendwie so einen Bestellstein, wo du T-Shirts bestellen konntest, und dann bist du auf die Sparkasse, oder ich bin auf die Sparkasse gegangen, hab die entsprechenden Dollars mir wechseln lassen, hab dann ein Bündel Dollars bekommen, hab die in einen Briefumschlag rein und zwischen zwei Karten, damit man das nicht ertasten konnte, dass da Geld drin ist, und dann hat man sie nach den USA geschickt. Da hat es ein paar Wochen gedauert, bis sie dort ankam, ein paar Wochen, bis es zurückkam, wenn es gut ging. Und das war halt schon Monate überfällig. Und dann bin ich nach Hause gelaufen, und dann kam mir eigentlich so die Idee, so, ja, ich war so frisch bekehrt, ich war so dankbar für das, was Gott gemacht hat. Ich habe ihn ab und zu erlebt und hab so gelesen in der Bibel ein bisschen. Und dann kam mir so die Idee, ich könnte ja Gott bitten, dass er mir dieses T-Shirt jetzt kommt. Weil eigentlich dachte ich vorher schon immer, okay, das ist halt irgendwo verloren gegangen, irgendwer hat den Brief abgegriffen und sich das Geld geschnappt oder so. Und dann habe ich Gott gebeten und habe gesagt, lieber Vater, ich bitte dich jetzt, dass, wenn ich nach Hause komme, das Paket mit dem T-Shirt da ist. Und dann kam mir so diese Idee, so in meinem ganzen kindlichen, naiven Glauben habe ich dann gesagt, okay, ich habe jetzt Gott gebeten, Gott hat mein Gebet erhört, ich kann ihm dafür danken, weil er hat es ja erhört. Und da habe ich noch auf diesem Heimweg, ja, ich erinnere mich noch, wo das war, weil das war immer so, ich kam immer so an der Sparkasse vorbei und an der Post, das war so auf meinem Weg zwischen Bahnhof und zu Hause, und da habe ich gesagt, Vater, ich danke dir, dass ich jetzt, wenn ich nach Hause komme, dass das Paket da ist, oder das Päckchen da ist mit dem T-Shirt. Und dann kam ich nach Hause und es war nicht da. Und ich habe es nicht so ganz verstanden, auf jeden Fall. Ich habe das am nächsten Tag und am übernächsten Tag wiederholt, und dann war tatsächlich das Paket da und drinnen ein Brief, wo sie gesagt haben, sie sind inzwischen umgezogen, und zufällig kam einer vorbei und hat gesehen, dass da noch ein Brief für sie da war, und sie entschuldigen sich vielmals, dass es so lange gedauert hat. Und auf jeden Fall war es da. Und das war so ein einfacher, naiver Glaube. Ich hab gebetet, ich habe geglaubt, okay, Gott hat mein Gebet erhört, dann habe ich einfach ihm gedankt, weil ich dachte, ich kann ihm ja danken, weil er hat ja mein Gebet erhört. So ganz einfach, naiv. Was ich damals noch nicht so ganz verstanden habe über den Glauben, das werden wir uns heute ein bisschen anschauen. Und ein anderes, was auch zu diesem Zeitpunkt war, ich habe damals Kampfsport angefangen. Ja, es war lustig, ich habe mich bekehrt, dann hatte ich den Mut, Kampfsport anzufangen. Aber durch meine Bekehrung hat sich mein Inneres so verändert, dass ich dann bei diesem Vollkontakt-Kampfsport nicht zuschlagen konnte und mir dann dachte, das macht wenig Sinn. Und deswegen habe ich dann nach 2 Monaten oder 3 Monaten wieder aufgehört. Und das Problem war, dieser Anzug, den ich da hatte, dieser Judo-Anzug, den wollte ich dann verkaufen. Und der Trainer hat gesagt, er versucht es an jemanden zu verkaufen. Das hat auch lange gedauert. Und dann stand ich in der Post und habe mich daran erinnert. Und dann habe ich Gott gebeten, dass auch einfach so ganz einfach naiv habe ich gesagt, ich bitte dich, Vater, lass, dass er ganz schnell jemanden findet und er diesen Anzug verkauft und ich mein Geld bekomme, weil das war für mich viel Geld zur damaligen Zeit. Ja, was ich da an Taschengeld bekommen habe, der Anzug, das war 2, 3 Monatstaschengelder. Und da habe ich einfach gebetet, aber ich habe kein Limit gesetzt, sondern ich habe einfach gebetet, dass es möglichst schnell geht und eine Woche später habe ich mein Geld bekommen, hat er das geschafft, das zu verkaufen. Und der Unterschied zwischen den beiden war, dass ich das erste Mal ein Zeitlimit gesetzt habe, das zweite Mal nicht. Aber ich habe jedes Mal das so, ich habe einfach gebetet und ich habe geglaubt, ja, Gott hat mein Gebet erhört und ich habe gedankt dafür sofort in dem Moment. Weil ich dachte, wenn ich jetzt gebetet habe und ich weiß, Gott hat mein Gebet gehört, dann kann ich auch dafür danken, dass ich das jetzt auch bekommen habe. Und das habe ich immer so gemacht. Und es war einfach so ein einfacher, naiver, kindlicher Glaube. Ich habe gebetet, ich habe geglaubt, Gott hat gehört und deswegen kann ich ihm auch danken dafür. Und in Hebräer 6, Vers 12 steht das, ich will jetzt gar nicht den Zusammenhang lesen, aber da steht, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißung erben. Ja, zum Glauben gehört auch ein Ausharren dazu. Also es ist nicht so, ich bitte im Glauben und ich habe es im selben Moment, sondern ich bitte im Glauben, ich habe es im selben Moment, aber es ist ein gewisses Ausharren dabei, bis es dann sichtbar wird. Und wir wollen uns heute das anschauen, wie setze ich den Glauben frei, der in mir aufgewachsen ist. Und dazu schauen wir uns in Markus 4 an, das Gleichnis von der selbstwachsenden Saat, so hat es, glaube ich, Luther überschrieben. Ja, die Überschriften, die haben immer die Übersetzer hinzugefügt. Gelberfeld, der sagt Gleichnis vom Aufwachsen der Saat, aber die selbstwachsende Saat, finde ich, drückt das viel besser aus. Und ich lese das mal vor. Das ist Markus 4, Vers 26 bis 29. Und es kommt direkt unmittelbar, nachdem Jesus dieses Gleichnis vom Sämann und dem vierfachen Ackerfeld erzählt hat. Und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf das Land wirft und schläft und aufsteht Nacht und Tag und der Same sprießt hervor und wächst. Er weiß selbst nicht wie. Die Erde bringt von selbst Frucht hervor, zuerst Gras, dann eine Ähre, dann vollen Weizen in der Ähre. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt es sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Und dieses Gleichnis habe ich lange nicht verstanden. Ja, dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld, das war etwas, wodurch Gott mich vieles gelehrt hat, aber dieses Gleichnis habe ich immer nicht so ganz verstanden, jedenfalls den letzten Vers davon. Ja, es ist, der Anfang, der war gut, es war wie eine Wiederholung. Ja, wie entsteht Glaube? Ich sähe das Wort, ich werfe es aufs, ich beschäftige mich mit dem Wort, ja, ich sähe das, ich höre es zu, ich bewege es in meinem Inneren, ich sinne darüber nach. Und dann wächst der Glaube hervor. Ja, dadurch kommt das Wort in mein Herz und der Glaube wächst. Und das Schöne ist, hier steht, die Erde bringt von selbst Frucht hervor. Ja, wenn das Wort in mein Herz kommt, dann wächst von selbst der Glaube auf. Automatisch. Ja, das steht im Griechischen wirklich dieses Automatos. Also von selbst, automatisch, wenn das Wort in mein Herz kommt, bringt es Frucht hervor. Ja, dann entsteht Glaube in mir. Und es braucht eine gewisse Zeit, ja, zuerst Gras, dann Ähre, dann voller Weizen in der Ähre. Es dauert eine Zeit lang, bis der Glaube entsteht. Ich muss mich also eine Zeit lang mit den Verheißungen zu dem Thema, wo ich Glaube brauche, beschäftigen. Es entsteht nicht über Nacht. Und zwar in keinem Bereich, auch nicht bei unserer Bekehrung entstand es auch nicht über Nacht, sondern wir haben das gebraucht, wir erinnern uns auch bloß oft nicht dazu, aber wir haben das meistens gebraucht, dass wir uns eine Zeit lang immer wieder das gehört haben, diese gute Botschaft. Also es ist eigentlich sehr selten und sehr ungewöhnlich, dass das Leute nur einmal hören und dann sich sofort bekehren. Die meisten haben einfach das, dass sie es öfters hören mussten, bis sozusagen der Glaube aufgewachsen ist. Aber was ich nie verstanden habe, das war der letzte Vers. Wenn aber die Frucht es zulässt, so schickt er sogleich die Sichel, denn die Ernte ist da. Wenn die Frucht es zulässt, das heißt sozusagen, wenn der Glaube da ist, dann muss er noch etwas tun, damit sozusagen die Ernte eingefahren wird. Und es ist tatsächlich noch etwas notwendig. In Lukas 17, Vers 6, das wir uns ja angeschaut haben, da sagt Jesus, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn oder wie ein Samenkorn, also wenn ihr diesen Glauben habt, der aufgewachsen ist, so würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum sagen, entwurzle dich und pflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Also Jesus sagt nicht nur, wenn ihr Glauben habt, sondern wenn ihr Glauben habt, dann würdet ihr sprechen und dann würde es geschehen. Das ist sozusagen die Quintessenz, die er hier sagt. Und dasselbe Prinzip sehen wir in Römer 10 über die Bekehrung. Wenn ihr euch das anschaut, in Römer 10, Vers 9 und 10, da steht, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Also er sagt hier, es sind zwei Dinge notwendig. Du brauchst diesen Glauben im Herzen, aber du musst auch etwas damit tun. Du musst diesen Glauben äußern, du musst ihn auswirken, du musst sprechen sozusagen, was du glaubst. Du musst das bekennen, du musst das aussprechen. Und dann sagt er, denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Also wenn du Glauben im Herzen hast, der durch das Wort Gottes entstanden ist, durch die Verheißungen, die Gott zugesprochen hat, und wenn du dann diesen Glauben sozusagen aktivierst, indem du diesen Glauben aussprichst, ja, und wir kommen gleich noch zu diesem Sprechen, indem du etwas aussprichst, dadurch wird sozusagen dieser Glaube freigesetzt. Und dieses Gleichnis von dieser selbstwachsenden Saat bringt es am Ende sehr schön zustande. Wenn die Frucht es zulässt, also wenn du merkst, du hast den Glauben, dass Gott dir das jetzt gibt, wenn du betest, dann schickt er die Sichel los. Also dann tut er etwas, um das einzuholen. Und das, was er dann tut sozusagen, oder wofür diese Sichel steht, das ist dieses Gebet des Glaubens. Und das wollen wir uns anschauen in Markus 11, Vers 24, weil das ist die schönste Beschreibung davon, die ausführlichste. Und es ist das, was Jesus selber gesagt hat. Also da können wir auch nicht groß drüber diskutieren, weil das hat Jesus gesagt. Ich meine, wir können sowieso nicht über das Wort Gottes diskutieren, weil all das, was in der Bibel steht, hat Jesus gesagt. Aber hier hat er direkt die Jünger gelehrt über Glauben, weil er hat in Vers 22 angefangen, habt Glauben an Gott. Er wollte sie also lehren, was Glaube ist und wie Glaube funktioniert. Und in Vers 24 sagt er, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Ja, die beste Übersetzung ist für mich das, was die Schlachter von 1951 gesagt hat. Die hat gesagt, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Oder alles, was ihr betend erbittet, was ihr betend verlangt, was ihr im Gebet von Gott erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. In diesem Moment heißt das, ja, das drückt das Griechische hier aus, glaubt, dass ihr es in dem Moment, wo ihr bittet, empfangen habt und es wird euch werden. Also ich soll glauben, dass ich es in dem Moment, wo ich gebeten habe, empfangen habe und dann kommt es einige Zeit später. Das ist dann Futur, dass ihr es empfangen werdet. Und das ist diese Besonderheit beim Glauben. Und das ist diese Besonderheit des Wesens des Glaubens. Und das ist letztendlich auch dieser kindhafte Glaube, wie ich es vorhin beschrieben habe. Wenn ich glaube, dass ich es in dem Moment, wo ich gebeten habe, empfangen habe, dann kann ich danken, auch wenn ich es noch nicht sehe. Ich kann einfach danken und sagen, ja Herr, ich glaube, ich habe es empfangen. Ich danke dir, dass es mir gehört. Ich danke dir. Und dann weiß ich auch, ich muss nicht nochmal bitten, weil ich habe es ja schon empfangen. Obwohl natürlich, es wird erst sichtbar werden, es wird ihm werden. Also es gibt hier eine gewisse Latenz zwischen dem, ich habe es im Glauben empfangen und es wird sichtbar werden. Und das ist sozusagen dieses Wesen des Glaubens. Der Glaube empfängt es erstmal im Unsichtbaren. Er empfängt das, worum er gebetet hat, erstmal im Unsichtbaren, sozusagen im geistlichen Bereich. Aber er hält daran fest, indem er nicht aufhört, dafür zu danken, indem er nicht nochmal dafür bittet. Er hält daran fest, dass er es empfangen hat. Und dann wird es nach und nach sichtbar werden. Und Jesus hat es ihnen verdeutlicht an dem, ja, was wir hier im Zusammenhang sehen, in Markus 11, an diesem Feigenbaum. Ja, denkt an den Feigenbaum. Jesus kam zu diesem Feigenbaum und er wollte was von ihm essen, weil der Feigenbaum sozusagen versprochen hat, ja, wenn ein Feigenbaum Blätter hatte, dann hatte er sozusagen eine Art Vorfrucht, die essbar war. Es waren noch nicht die Feigen da, aber es gab eine Vorfrucht, die essbar war. Also er hatte Blätter und hat sozusagen verheißen, es gibt was zu essen, aber es war nichts zu essen. Und dann hat Jesus zu diesem Feigenbaum gesprochen, niemand soll mehr von dir essen in Ewigkeit. Und das war, wenn ihr euch anschaut, das war die Verse ab Vers 12, Markus 11 ab Vers 12. Und es war frühmorgens. Also Jesus kommt zu diesem Feigenbaum, er findet nichts zu essen und er sagt, niemand soll mehr von der Frucht essen in Ewigkeit. Die Jünger haben es gehört, steht so schön dabei. Sie haben es gehört, sie haben gehört, wie Jesus was spricht und es geschieht nichts. Ja, dieser Jesus, der gesprochen hat und mit einem Wort, und die Kranken wurden geheilt, mit einem Wort die Dämonen flohen. Und er hat zu diesem Feigenbaum gesprochen, so wie er vorher zu dem Sturm gesprochen hat, er hat sich gelegt und es ist nichts passiert. Und dann, in Vers 19 steht, es war Abend, sie gingen zur Stadt hinaus. Also sie kamen wieder an diesem Feigenbaum vorbei, abends, sind nach Hause gelaufen. Und dann am nächsten Morgen, Vers 20, als sie frühmorgens vorbeigingen, sahen sie den Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an. Also Jesus hat gesprochen. Und was er den Jüngern verdeutlicht hat, in dem Moment, wo er gesprochen hat, ist dieser Feigenbaum verdorrt von den Wurzeln an, aber es hat einen Tag gedauert, bis es sichtbar wurde. Sozusagen, er hat gesprochen im Glauben, es ist im unsichtbaren Bereich passiert, aber es hat einen Tag gedauert, bis es sichtbar wurde. Und das ist dieses Wesen des Glaubens. Du empfängst es erstmal im unsichtbaren Bereich, im geistlichen Bereich, du hältst daran fest und es wird sichtbar werden. Und ich will euch da jetzt noch ein paar Verse dazu erstmal geben und dann will ich euch auch zeigen, das hört sich nämlich erstmal seltsam an. Und viele machen da ihren Scherz drüber, aber ich werde euch zeigen, dass wir das im Alltag in anderen Bereichen überhaupt kein Problem haben, so zu denken. Wir haben bloß ein Problem, weil es hier auch um Glauben und ums Empfangen aus im Unsichtbaren und die geistliche Welt geht, aber dieses Prinzip, das kennen wir auch aus unserem Alltag. Aber erst schauen wir uns noch ein paar Verse an. In 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, da sehen wir dasselbe Prinzip, es ist fast dasselbe wie in Markus 11, Vers 24. Da steht, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, eigentlich was immer wir auch bitten, ja, das Griechische ist hier viel, viel radikaler, was immer wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Also er sagt hier, die Voraussetzung ist, wir bitten im Willen Gottes. Also wir müssen erstmal wissen, das ist ja das, wie der Glaube entsteht, wir müssen wissen, es ist der Wille Gottes. Wir müssen es aus dem Wort Gottes erkannt haben, Gott will mir das wirklich geben. Und dann, wenn wir das wissen, Gott will es mir geben, dann habe ich Zuversicht, dass wenn ich ihn bitte, gemäß seinem Willen, er es mir gibt. Und dann steht so schön, und wenn wir wissen, dass er uns hört, was immer wir auch bitten, nach seinem Willen, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Also in dem Moment, wo wir nach seinem Willen ihn gebeten haben, wissen wir haben es empfangen, weil es seinem Willen entspricht. Das ist dieses Gebet des Glaubens. Ich weiß, ich habe es empfangen in dem Moment, wo ich bete. Und dieses Prinzip sehen wir auch in Hebräer 6, das habe ich schon, dass wir durch Glauben und Geduld die Verheißung empfangen. Aber wir sehen es in Hebräer auch in Kapitel 10, Vers 36, wo steht, ich lese mal ab Vers 35, werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davon tragt. Also nachdem du den Willen Gottes gemäß gebeten hast, brauchst du dieses Ausharren, dieses Festhalten, damit dann auch diese Verheißung sichtbar wird. Nicht vorher weglaufen, sondern dran festhalten. Wie äußert sich das? Also ich sozusagen, ich habe mich damit beschäftigt, ich weiß, okay, Gott möchte mir das geben. Und dann bitte ich nach Markus 11, Vers 24, ich sage das immer so, Herr, du hast das verheißen, Vater, wenn ich etwas bitte, oder Jesus hat das eigentlich verheißen, ja, wenn ich etwas, was auch immer ich bitte, wenn ich glaube, dass ich es empfangen habe, dann wird es mir zuteil werden. Und so komme ich jetzt her und ich bitte dich um das und das. Und ich glaube, dass ich es jetzt in dem Moment empfange und ich danke dir dafür, dass ich es jetzt empfangen habe. Und wie äußert sich dieser Glaube? Das wollen wir uns noch kurz anschauen und dann versuchen wir das Ganze genauer uns zu verstehen. Der Glaube äußert sich einerseits in meinem Reden. Ja, in 2. Korinther 4, Vers 13 steht das, da wir denselben, Moment, ich muss das doch aufschlagen. Ich habe jetzt gerade hier einen Stocker. Da wir denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden wir auch. Also der Glaube spricht. Und was spricht? Er spricht das, was er glaubt. Das ist das, was in Markus 11, Vers 23 Jesus sagt. Er sagt, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer. Und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Oder eigentlich, dem wird werden, was er sagt. Also wir glauben, dass das, was wir gebeten haben, geschieht. Und wir sprechen dann und äußern diesen Glauben und sprechen entsprechend. Und ich habe das immer am schönsten empfunden, meinen Glauben so zu äußern, indem ich einfach Gott gedankt habe, dass ich jetzt das, worum ich gebeten habe, auch empfangen habe. Und wir sehen das auch bei Abraham, das ist in Römer 4, wird da auf eine Begebenheit aus dem Alten Testament Bezug genommen, als Gott Abraham verheißen hat, seinen Nachkommen, da hat er ihn aufgefordert, seinen Namen zu ändern. Von Abraham, erhabener Vater, zu Abraham, Vater vieler Völker. Und das lange bevor Isaak geboren wurde, ein ganzes Jahr vorher, wurde er aufgefordert, schon das zu bekennen, dass er der Vater vieler Völker ist. Er sollte sich mit diesem Namen vorstellen. Also wir können das, wenn wir im Glauben etwas gebeten haben, dann sollen wir auch an unserem Sprechen daran festhalten. Und wir halten am einfachsten daran fest, dass wir Gott immer wieder danken und sagen, danke Vater, dass ich das empfangen habe. Ich weiß, ich habe vor 2 Wochen darum gebeten. Ich danke dir, dass ich das empfangen habe. In Hebräer 4, Vers 2 steht auch nochmal etwas über Glaube. Da steht, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Aber das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Also wenn ich wirklich geglaubt habe, dass Gott mir das gegeben habe, dann sozusagen entsteht da eine gewisse übernatürliche Ruhe in mir. Ich weiß, ich muss nicht mehr drüber kämpfen. Ich habe es empfangen. Gott hat es mir gewährt. Ich kann ihm dafür danken. Ich kann ruhig sein. Der Kampf ist vorüber. Ich habe es empfangen. Ich habe das Ding bekommen. Und ich brauche eben nicht nochmals bitten, weil ich weiß, ich habe das Empfangene bereits empfangen, wie es in 1. Johannes 5, Vers 14 und 15 steht. Und die Bibel fordert uns deswegen auf, wenn wir im Glauben etwas empfangen haben, dann sollen wir auf das auch blicken. Sozusagen 2. Korinther 4 steht das in Vers 18. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare oder das Nichtsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Ja, wenn ich gebeten habe, dann schaue ich nicht hin auf das Sichtbare, was noch sichtbar da ist, sondern ich schaue auf das Unsichtbare, auf diese Verheißung, die ich im Glauben empfangen habe. Ja, es ist dasselbe Hebräer 12, Vers 2. Wir sollen wegschauen von allem hin auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Wer ist Jesus? Jesus ist das Wort Gottes. Er ist der, der hinter jeder Verheißung Gottes steht. Ja, und das zeigt uns auch übrigens, wenn ich im Glauben etwas empfangen habe, dann ist es nicht sofort sichtbar. Sonst müsste er mir nicht sagen, schau nicht auf das Sichtbare. Es würde keinen Sinn machen. Wenn er mir sagt, ich soll nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schauen, und dass das ein Ausdruck des Glaubens ist, dann heißt das auch, erstmal das, worum ich geglaubt habe, ist noch nicht sichtbar, sondern es ist noch im Unsichtbaren. Gut, bevor ich euch weiter verwirre, schauen wir uns das mal ganz kurz dieses Prinzip an. Und dann will ich euch das noch verdeutlichen an ein paar Beispielen aus unserem Alltag, dass dieses Prinzip gar nicht so kompliziert ist, wie es sich im ersten Moment anhört. weil wir wollen das verstehen und dahin kommen, dass wir, weil wir es verstehen, auch wieder hinkommen zu seinem kindlichen Glauben. Weil das Problem ist, der Glaube ist so einfach wie ein Kind, bloß wir haben durch unsere ganzen christlichen Traditionen und durch all das, was wir gehört haben, es verlernt einfach wie ein Kind, ja, Gott beim Wort zu nehmen und festzuhalten und zu glauben, dass er das, was er gesagt hat, auch tut. Und wir sollen sozusagen, wir sollen reif werden, wir sollen Erwachsene werden im Glauben, aber ein Erwachsener im Glauben, ein wirklicher Erwachsener im Glauben, kann glauben wie ein Kind. Das ist diese Besonderheit in dem Ganzen. Und schlagt mal auf Hebräer 11, Vers 1. Das ist eigentlich diese Definition von Glauben. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ja, so hat es die Elberfeld übersetzt, die revidierte. Also in der neuesten Version leider ein bisschen anders, aber das ist auch eine gute Übersetzung. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Also das Erste, was ihr sagt, der Glaube ist eine Verwirklichung von dem, was man hofft. Ja, es gibt in der Bibel das, dass wir auf Dinge hoffen. Ja, es gibt sozusagen eine biblische Hoffnung. Ja, die menschliche Hoffnung sieht so aus, dass man sagt, ich hoffe auf etwas, aber ich weiß nicht sicher, ob ich es bekomme. Die biblische Hoffnung, hinter der Gott steht, ist sozusagen, ich hoffe auf etwas, ich weiß, ich bekomme es, aber ich weiß nicht, wann ich es bekomme. Es ist in der Zukunft. Die biblische Hoffnung liegt immer in der Zukunft. Ich hoffe Dinge, die ich irgendwann in der Zukunft bekomme. Ich weiß hundertprozentig, ich bekomme sie, weil Gott dahinter steht, aber ich weiß nicht, wann. Und das heißt jetzt, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Oder man könnte das auch übersetzen, dieses Wort, er ist eine Besitzurkunde dessen, was man hofft. Das ist das, was Robertson Words Pictures, also das ist dieser Kommentar, der schon über 100 Jahre alt ist, aber der ihm viel aus dieser griechischen Bedeutung rübergibt, der sagt das. Das war damals zur Zeit Jesu, wenn man in den Papyri damals nachschaut, also in diesen Schriften, die man von damals gefunden hat, aus dem Geschäftsverkehr, dieses Wort, was hier steht, wurde verwendet als Besitzurkunde oder als Besitztitel, ja, dass mir etwas gehört. Also der Glaube ist sozusagen die Besitzurkunde dessen, was man hofft. Oder man könnte auch übersetzen, es ist die Substanz dessen, was man hofft. Ja, die Hoffnung liegt in der Zukunft, aber der Glaube sagt, ich habe jetzt die Besitzurkunde, es gehört mir. Er zieht sozusagen in die Gegenwart. Der Glaube ist immer jetzt hier in diesem Moment da. Ja, der Glaube ist jetzt, ich weiß, ich habe durch den Glauben die Besitzurkunde dessen, worauf ich vorher nur gehofft habe, aber jetzt habe ich die Besitzurkunde, es gehört mir. Sozusagen mehr als ein Festhalten, ein Wissen, es gehört mir jetzt. Und dann ein Festhalten natürlich. Ja. Genau, ich halte es fest, weil es mir gehört. Ich weiß, es gehört mir jetzt und ich halte es fest, weil es mir gehört. Und hier haben wir ein Problem, dass oft Hoffnung und Glaube verwechselt wird. Ja, viele beten basiert auf Hoffnung, und beten dann so, oh Gott, ich bitte, dass du mir das gibst. Und wenn du danach fragst, und hast du es jetzt bekommen, dann sagen sie, ich hoffe es, ich hoffe es. Ich hoffe, dass ich es bekomme. Aber der Glaube sagt, ich hab's jetzt. Er weiß, ich hab's jetzt, ich habe die Besitzurkunde, auch wenn ich es noch nicht sehe. Er weiß, ich hab's empfangen. Und das ist das eine. Und dann der zweite Teil steht, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Ja, und eigentlich, es gibt einen viel besseren Ausdruck für dieses Überführtsein, eigentlich ein Beweis. Ja, der Glaube ist ein Beweis von Dingen, die man nicht sieht. Also von Dingen, die ich nicht sehen kann, und da kommt diese ganzen Sinne dazu, die ich nicht sehen kann, die ich nicht fühlen kann, die ich nicht schmecken kann, die ich nicht riechen kann, die ich nicht hören kann, die noch nicht sichtbar sind sozusagen für meine fünf Sinne, die noch im unsichtbaren Bereich sind. Aber der Glaube ist der Beweis dafür, dass ich schon habe, auch wenn ich es noch nicht mit meinen fünf Sinnen wahrnehmen kann. Der Glaube ist ein Beweis von Dingen, die man mit seinen fünf Sinnen noch nicht sehen kann. die aber sozusagen wirklich da sind. Ja? Wofür steht ein Beweis? Du brauchst einen Beweis, wenn das, was du beweisen willst, nicht sichtbar ist. Ja, vor Gericht, du hast einen Beweis, du legst einen Beweis vor, dass dir etwas gehört, aber du kannst das nicht sichtbar im Moment darlegen. Oder du hast einen Beweis für etwas, was passiert ist, und du brauchst diesen Beweis, weil es gerade nicht sichtbar vorliegt. Und wenn wir das ersetzen, ja, wenn wir sagen, der Glaube, ja, wie entsteht der Glaube? Der Glaube entsteht durch das Wort Gottes, das ich höre. Ich könnte also auch sagen, das Wort Gottes ist, wenn ich es glaube, der Beweis für das, was ich noch nicht sehe. Ja, in 2. Korinther 5, Vers 7 steht das, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Wir sehen also, dass Glaube und Schauen zwei unterschiedliche Dinge sind. Wenn ich es schaue, wenn ich es sehe, wenn ich es spüren kann, wenn ich es schmecken kann, wenn ich es riechen kann, wenn es da ist, dann muss ich nicht mehr glauben, weil ich weiß, es ist da. Ja? Ich könnte mal fragen, wer von euch glaubt, dass er gerade in der Jesus-Live-Gemeinde ist? Ja, und wenn dann jemand sagt, ja, ich glaube, dann sage ich, wieso musst du das glauben? Siehst du es nicht? Kannst du dich nicht umschauen und sehen, jawohl, ich bin hier? Du siehst es, du weißt es, weil du es siehst. Ja? Der Glaube ist sozusagen eine Überzeugung von etwas, was man noch nicht sieht. Ja? Und das sind diese drei Aspekte, die wir verstehen müssen. Es gibt Hoffnung, ja, das ist diese Zuversicht, dass ich irgendwann etwas bekomme, weil Gott es mir zugesagt hat. Es gibt diesen Glauben, der sagt, ich hab's, auch wenn ich es noch nicht sehe. Und dann kommt das Schauen, wo ich sage, ich hab's, weil ich es sehe, weil ich es spüre. Und es hört sich jetzt erstmal kompliziert an, darum möchte ich euch das einfach an zwei Beispielen aus unserem ganzen normalen Alltag dieses Prinzip verdeutlichen. Und zwar möchte ich euch erzählen, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, wie ich mein Auto gekauft habe. Ich habe mein Auto über Internet gekauft. Und ich wollte ein bestimmtes Auto, ich wusste dann, welches ich will. Und dann habe ich geschaut und letzten Endes habe ich sogar gebetet, dass ich das Auto zu einem bestimmten Preis finde. Und am nächsten Tag stand es dann auf dieser Autobörse auch zu diesem Preis sogar mit zwei Händlern da. Und dann habe ich praktisch nachgeforscht. Ja, ich habe dort angerufen, ich habe geschaut, gibt es diesen Händler wirklich? Ja, ich habe auf der Seite vom Hersteller, ja, von VW nachgeschaut, ist das ein lizenzierter Händler? Ich habe dort angerufen und gefragt, ob das Auto vor Ort ist. Ich habe mit dem gesprochen. Ja, das ist so, wie wenn du das Wort Gottes studierst. Gibt es diese Verheißung wirklich? Will Gott sie mir wirklich geben? Ja, das kann man damit so ein bisschen vergleichen, wie Glaube entsteht sozusagen, wie das Wort Gottes studieren. Ich habe nachgeforscht, gibt es diesen Händler? Ist dieser Händler zuverlässig? Was sagen andere Leute darüber? Und dann habe ich dort angerufen und habe diesen Vertrag am Telefon abgeschlossen. Und dann hat er mir die Besitzurkunde, sozusagen diesen Fahrzeugbrief, ja, was jetzt Zulassungsbescheinigung 1, hat er mir zugeschickt und ich habe das Geld überwiesen. Besser gesagt, ich habe das Geld überwiesen, er hat mir das zugeschickt. So rum war das, glaube ich. Aber in dem Moment, wo ich bezahlt habe und wo ich diesen Fahrzeugbrief hatte, hat dieses Auto mir gehört. Ja? Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt das Auto noch nie gesehen. Ich habe noch nicht mal ein Foto davon gesehen, also von diesem Auto. Ich habe natürlich Fotos von diesem Typ Auto gesehen, aber von diesem Auto habe ich kein Foto gesehen. Ich konnte es keinem zeigen, ich habe den Leuten erzählt, ich habe ein neues Auto und wenn die mich gefragt haben, ja, zeig es mir, ich hätte es nicht zeigen können. Ich konnte es nicht benutzen, aber es hat mir gehört. Und woher wusste ich, dass es mir gehört? Ich habe es bezahlt und ich hatte den Fahrzeugbrief, ich hatte sozusagen meine Besitzurkunde. Und wenn ich in dem Moment gesagt hätte, nein, es gehört mir nicht, dann hätte ich gelogen. Ja, wenn ich gesagt hätte, okay, ich sehe es nicht, ich habe es nicht vor Ort, es gehört mir nicht, dann hätte ich gelogen. Und wenn ich dann ständig den Autoverkäufer angerufen habe, der 100 Kilometer entfernt war, und gesagt hätte, verkaufen Sie nicht mein Auto, dann hätte der mich für verrückt erklärt, weil es gehörte ja nicht mehr ihm, er konnte es gar nicht verkaufen. Es gehörte mir, es war mein Auto. Und es hätte auch nichts gebracht, wenn ich jetzt jeden Tag angerufen habe und gesagt, haben Sie wirklich mein Auto? Gehört das Auto wirklich mir? Nein, ich wusste, es gehört mir. Es war nicht sichtbar. Ich hatte ein Leihauto, das ich weiter benutzen musste, bis ich dann das Auto abholen konnte. Ja, von den Umständen her hat es fast eine Woche gedauert, bis ich dahin fahren konnte, um das Auto abzuholen. Deswegen brauchte ich auch noch weiter mein Leihauto. Obwohl ich ein neues Auto hatte, musste ich weiter das Leihauto benutzen, um zur Arbeit zu kommen und letztendlich um die 100 Kilometer dorthin zu fahren. Aber trotzdem, dieses Auto gehörte mir. Und das ist so ein bisschen wie dieser Glaube, ja. Ich hatte den Fahrzeugbrief und diesen Kaufvertrag, der mir zugeschickt wurde. Ich hatte es bezahlt und deswegen wusste ich, das Auto gehört mir. Ich hatte es nie gesehen. Ich könnte es niemandem zeigen, aber ich wusste, es gehört mir. Und ich wusste, es dauert nicht mehr lang, bis ich es auch im Besitz habe. Und so ähnlich ist das mit dem Glauben. Na, ich bitte darum, ich weiß, es gehört mir, auch wenn ich es noch nicht sehe, wenn ich es niemandem vorzeigen kann, aber ich habe den Beweis, die Besitzurkunde in der Verheißung aus Gottes Wort, auf die ich mein Gebet geschützt habe. Und dann warte ich ab, bis sozusagen es ins Sichtbare kommt. Und das hat dann ungefähr eine Woche gedauert, dann bin ich hingefahren, habe es abgeholt und dann konnte ich jedem zeigen, nicht nur, hey Leute, ich habe ein neues Auto, sondern ich konnte auch sagen, schaut euch mein neues Auto an, weil ich hatte es vor Ort da. Die Leute konnten es anschauen, es war sichtbar, es war fühlbar, ich konnte es anschauen, ich konnte es berühren, ich konnte es riechen, ja, ich konnte es fühlen, wenn ich mich reingesetzt habe, es war sichtbar, es war da. Und das leuchtet uns sofort ein, wenn ich das erzähle. Aber ähnlich ist es auch im Gebet des Glaubens, wie das funktioniert. Und schau, ich möchte es mal versuchen, so kurz ein bisschen zu vergleichen, damit wir das verstehen. Was wäre in diesem Bild dieses Autokaufs, den ich damals hatte, was wäre da eine biblische Hoffnung gewesen? Eine biblische Hoffnung wäre gewesen, wenn ich dort angerufen hätte und der Autoverkäufer hätte mir zugesagt, okay, ich halte das Auto für Sie zurück, ich reserviere es für Sie und wenn Sie bis nächste Woche Freitag kommen, solange reserviere ich Sie, dann bekommen Sie es, wenn Sie kommen und bezahlen. Das wäre eine biblische Hoffnung gewesen. Ich hätte den Leuten sagen können, okay, ich habe ein neues Auto in Aussicht, ja, umgangssprachlich hätte ich vielleicht gesagt, ich habe ein neues Auto, dann sagst du, ja, und hast du es schon gekauft? Nein, ich kaufe es nächste Woche Freitag. Aber es wäre eine Hoffnung gewesen, ja, etwas, ich hatte es noch nicht da, aber ich wusste, ich bekomme es. Aber es gehörte mir noch nicht. Und wenn ich diesen Zeitpunkt verpasst hätte, hätte es der Händler jederzeit weiterverkaufen können, weil es immer noch ihm gehörte. Ja, der Glaube war, ich habe es gekauft, ich hatte die Besitzurkunde, ich hatte die Zulassungsbescheinigung, das Auto gehörte mir. Und der Händler hätte es, wenn ich nicht rechtzeitig gekommen bin, nicht weiterverkaufen dürfen, weil es mein Auto war. Es war nicht seins, es war meins. Und wenn ich es ein Jahr dort hätte stehen lassen dürfen, hätte es nicht weiterverkaufen können, hätte mir vielleicht eine Gebühr bezahlen, verlangen können, eine Stellplatzgebühr. Aber er hätte es nicht weiter verkaufen dürfen, weil es hat mir gehört. Ja, das ist dieser Unterschied zwischen Hoffnung und Glaube. Es gehörte schon mir, auch wenn ich es noch nicht im Besitz hatte. Und das Schauen ist sozusagen in dem Moment, wo ich das Auto dann in Empfang genommen habe, wo ich es hatte. Und vielleicht hilft uns das so ein bisschen, das auch zu verstehen, was biblischer Glaube ist, wenn man sich das einfach an so einem einfachen Beispiel verdeutlicht. Natürlich ist es ein bisschen anders, weil ich habe sozusagen es im Unsichtbaren empfangen und die Besitzurkunde ist diese Verheißung aus Gottes Wort, auf die ich mein Gebet gestützt habe. Aber ich weiß, es gehört bereits mir. Ich weiß nicht, ich bekomme es irgendwann, sondern es ist bereits mein Eigentum. Es gehört bereits mir und ich halte jetzt einfach daran fest. Und wie halte ich fest? Indem ich weiter auf diese Verheißung schaue, indem ich Gott danke und bis ich es sozusagen in Besitz habe. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, einfach damit wir das auch verstehen, weil es ist am Anfang manchmal für unseren Verstand, weil es so ungewöhnlich ist, dass unser Verstand uns dann Streich spielen will. Als ich in der Schule war, im Sozial- und Wirtschaftsunterricht, da hatten wir auch ein bisschen was juristisch und dann wurde mir da erklärt, dass es juristisch einen Unterschied zwischen Besitz und Eigentum gibt. Ja, Eigentum juristisch heißt, etwas gehört mir. Und Besitz heißt, ich habe etwas in meinen Händen oder in meiner Verfügungsgewalt. Und die zwei Dinge müssen nicht immer zusammengehören. Ja, ich kann sagen, diese Bibel ist mein Eigentum und sie ist mein Besitz. Ja, ganz eindeutig. Ja. Meine Bibel, mein Eigentum und mein Besitz. Wenn ich sie jetzt aber der Marianne mal kurz leihen würde, es wäre weiter meine Bibel, es ist weiter mein Eigentum, aber es ist in ihrem Besitz. Ich kann jetzt nicht meine Bibel nehmen und nachschlagen, wo sie mir gehört, weil es ist gerade ihr Besitz. Ich muss sie praktisch bitten, es mir wiederzugeben. Ja, jetzt ist es nicht nur mein Eigentum, sondern mein Besitz. Und ich denke, dass das ist das, was man am Anfang so ein bisschen lernt bei Kaufverträgen, ja. Es gibt einen Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Und vielleicht kennt ihr diese Formel, wenn ihr irgendwas im Versand bestellt, dass die dann sagen, die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum desjenigen. Das hat den Vorteil für den, wenn du nicht bezahlst, er muss nicht sein Eigentum wieder zurückverlangen, sondern er kann sagen, das gehört mir und rück's raus. Oder manchmal machen das die Versander auch umgekehrt, dass sie sagen, wenn du schon vorher bezahlt hast, dann sagen sie, dass die Ware ist auch schon dein Eigentum, während es versendet wird, was ihnen dann wieder den Vorteil gibt, wenn es auf das Versand verloren geht, es war schon dein Eigentum. Das heißt, es ist dann dein Problem, wenn es verloren geht, wenn sie nachweisen können, dass sie es abgeschickt haben. Aber es gibt diesen Unterschied zwischen Eigentum und Besitz. Und das, wenn wir diesen Unterschied uns vor Augen halten, den können wir auch wieder verwenden, um das zu verstehen, was Glaube ist. Ja? Was wäre Hoffnung? Wenn du, die Hoffnung hat weder Besitz noch Eigentum an der Sache. Sie hat ein Versprechen, dass du irgendwann Eigentum und Besitz an der Sache bekommst, aber du hast weder Eigentum noch Besitz an dieser Sache. Ja, ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Erbe. Ja? Ein Erbe, und da ist ein Testament da, und das ist wie ein Versprechen. Wenn derjenige stirbt, dann bekommst du sozusagen, wenn deine Eltern sterben und sie haben ein Haus und du stehst im Testament als der Erbe, dann weißt du, okay, wenn sie sterben, das Haus gehört dir. Du hast eine Hoffnung. Oder ein Beispiel, wenn jemand ein Auto braucht und ich sage zu ihm, okay, ich plane mir ein neues Auto zu kaufen und wenn ich ein neues Auto habe, dann schenke ich dir mein altes. Ja, das ist ein Versprechen, das ist eine Hoffnung, aber du hast noch kein Eigentum und keinen Besitz an diesem Auto, es ist nur ein Versprechen. Das ist das, was Hoffnung ist. Und wie gesagt, unsere biblische Hoffnung steht fest, weil wir einen allmächtigen Gott haben, der zu seinem Wort steht und der auch fähig ist, das zustande zu bringen. Was wäre jetzt Glaube? Glaube heißt, ich habe das Eigentum an der Sache, aber ich habe noch nicht den Besitz. Es gehört bereits mir, es ist mein Eigentum, aber es ist noch nicht in meinem Besitz. Und das ist das, was wir wieder verstehen müssen beim Glauben. Beim Glauben heißt, ich habe es bereits, es ist mein Eigentum. Und im geistlichen Bereich, im unsichtbaren Bereich ist es bereits da, aber es ist noch nicht im Sichtbaren in meinem Besitz. Aber ich halte fest, weil ich weiß, es gehört mir, ich habe das Eigentum, ich kann Gott danken, ich halte daran fest. Und Gott sorgt dafür, dass es ins Sichtbare hinüberkommt. Ja, es ist sozusagen schon abgeschickt, es ist bereits mein Eigentum und Gott sorgt dafür, dass es dann auch sichtbar wird. Aber ich darf eben nicht diesen Fehler machen, mein Eigentum aufzugeben, solange es noch nicht sichtbar ist. Ja, wenn ich mein Eigentum aufgebe, sozusagen, dann kommt es auch nicht in meinen Besitz. Und das Schauen ist dann, wenn ich nicht nur das Eigentum an der Sache habe, sondern es auch besitze. Ja, das ist wie bei dem Auto. Ja, ich hatte das Eigentum, aber ich hatte es noch nicht in meinem Besitz. Aber dann kam der Tag, wo es nicht nur mein Eigentum war, sondern auch mein Besitz. Und vielleicht hilft uns das, das zu verstehen, was in Hebräer 11, Vers 1 gesagt wird und was Jesus meint, als er sagt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Oder was in 1. Johannes 5 steht, dass wir wissen, dass wir das Erbetene haben, um das wir erbeten haben. In dem Moment, wo wir gebetet haben, wissen wir haben es, weil wir nach Gottes Willen gebetet haben. Auch wenn wir es noch nicht sehen. Es ist unser Eigentum geworden. Es ist geistlich gesehen unser Eigentum. Wir haben es im Unsichtbaren empfangen und wir halten daran fest. Wir geben unser Eigentum nicht auf, indem wir dann sozusagen wieder neu darum bitten, sozusagen wie wenn es uns noch nicht gehören würde, sondern wir halten daran fest. Wir danken Gott und dadurch kommt es dann in unser Besitz. Nicht nur Eigentum, sondern auch Besitz. Nicht nur Glaube, sondern es kommt dann auch ins Schauen. Dass wir es sehen, dass wir es ergreifen, dass es uns zugute kommt. Und das ist das, was hier gemeint ist. Wenn da steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Gut, jetzt lasst uns mal das noch kurz zum Schluss konkret. Wie gehe ich vor, wenn ich sozusagen irgendwas konkret brauche? Zum Beispiel habe ich mal einen Tisch gebraucht. Als ich in Berlin war auf der Bibelschule und danach auch gearbeitet habe, da war ich noch auf der Bibelschule. da habe ich praktisch sozusagen einen Schreibtisch gebraucht und ich hatte nur einen Platz in meinem Eck von ungefähr 1 Meter Breite. Also ich brauchte einen kleinen Tisch. Und weil das Sofa so breit war, so auf ungefähr 1 mal 1 Meter, vielleicht ein bisschen mehr. Und ich hatte diese Verheißung, ja, Markus 11, Vers 24, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Und dass Gott all meinen Mangel ausfüllen will. Und es war ein Mangel, es war jetzt nichts, was gegen Gottes, ja, Prinzip oder Heiligkeit verstößt, ja, ein Schreibtisch, das war jetzt nichts, was sozusagen gegen Gottes Prinzip verstößt. Und ich habe einfach diese Verheißung genommen und ich habe dann gebetet und habe gesagt, Vater, ich komme zu dir und ich weiß, du willst meinen Mangel ausfüllen und du willst, dass ich ein gutes Leben führe und es ist kein gutes Leben, wenn ich keinen Schreibtisch habe, während ich auf der Bibelschule bin und während ich Dinge da lernen muss. Und ich habe gesagt, und darum komme ich jetzt, und in Markus 11, Vers 24 steht, alles, was ihr im Gebet verlangt, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch zuteil werden. Und so bitte ich dich jetzt, Herr, um einen Schreibtisch, der genau in dieses Eck hineinpasst, der genau diese Größe hat. Und darum bitte ich dich jetzt in Jesu Namen. Und Vater, ich danke dir, ich glaube, dass ich ihn empfangen habe, jetzt in diesem Moment. Amen. So habe ich gebetet. Und dann habe ich die nächsten Tage immer wieder, wenn dieses Eck, ja, wenn ich diese leere Stelle gesehen habe, habe ich immer wieder gesagt, Vater, ich danke dir, ich habe darum gebeten und ich danke dir, dass ich diesen Schreibtisch bekommen habe. Und es hat sich dann ein bisschen länger hingezogen und am Anfang habe ich so gesagt, okay, Spezialanfertigung dauert etwas länger. Und irgendwann habe ich dann gesagt, Vater, ich danke dir, dass ich einen Schreibtisch bekommen habe und Schreibtisch, ich befehle dir, dass du jetzt hierher kommst. Und es hat ein paar Monate gedauert, so 2, 3 Monate. Und dann denke ich, ich weiß nicht mehr den genauen Abstand, es hat relativ lang gedauert. Und dann habe ich angefangen, dem Schreibtisch zu befehlen, dass er kommt und dass alle Hindernisse, die ihn weghalten, verschwinden. Aber ich wusste, er gehört mir. Ja, ich habe nicht gebetet neu, dass ich ihn bekomme, sondern ich habe gesagt, Schreibtisch, du kommst jetzt und Hindernisse, die ihn das aufhalten, hier verschwindet. Und ich danke, Vater, dass für diesen Schreibtisch. Und dann ein paar Wochen später, wo ich angefangen habe, dann auch immer wieder bewusst zu danken und immer wieder zu sagen, Schreibtisch, du kommst jetzt, weil du gehörst mir schon, habe ich jemandem geholfen beim Umziehen und der wollte einen Tisch wegschmeißen, der genau die passenden Maße hatte. Und er passte wirklich, ja, ganz genau da hinein. Also es war wie ausgemessen. Und weil das Zimmer war ziemlich klein. Also ich habe dann das Sofa noch 2, 3 Zentimeter verschoben, damit er richtig reinpasst. Aber diese 2, 3 Zentimeter war genau das, was noch passte. Auf der anderen Seite war mein Nachtkästchen und dann das Bett daneben. Also, und diese 2, 3 Zentimeter hatte ich noch Platz, ihn zu verschieben. Also es war genau der passende Tisch. Also man geht vor, man schaut einfach in der Bibel, hat Gott etwas verheißen? Hat er in der Erlösung schon für dieses Problem vorgesorgt? Und ich sinne dann über diese Verheißungen nach, sozusagen, das ist wie das Säen des Samens. Und ich bleibe dran, darüber nachzusinnen, bis sozusagen das aufgewachsen ist. Ja, zuerst das Gras, dann der Halm, dann die volle Ehre in den Halm. Ja, das ist das, was Jesus da gesagt hat. Also ich beschäftige mich so lange mit der Verheißung, bis ich das in mir weiß, wenn ich jetzt Gott darum bitte, in dem Moment gibt es mir. Weil ich das aus seinem Wort sehe. Das ist sozusagen das, wenn der Glaube aufgewachsen ist, dass ich weiß, wenn ich jetzt Gott darum bitte, dann bekomme ich es. Und manchmal dauert es eine Zeit lang, dass ich mich damit beschäftige, bis ich an diesen Punkt komme. Und dann kommt dieser Moment, wo ich die Sichel ausschicke, wo ich sozusagen diesen Glauben freisetze. Und das ist dieses Bittgebet, was in Markus 11, Vers 24 steht. Wo ich mich dann entscheide, und das ist, in dem Moment, wo ich bete, ist das öfters herausfordernd für mich. Das ist eine Herausforderung, weil ich meine das wirklich ernst. Ich bete in dem Moment, in dem Glauben, dass ich es in dem Moment erhalte. Ich sage wirklich, ich komme zu dir, Vater, und ich glaube, dass ich das jetzt in dem Moment bekomme, weil Jesus das gesagt hat. Und ich entscheide mich zu glauben, dass ich es jetzt empfangen habe. Und dieses Gebet kann ich nur ernsthaft beten, wenn ich mich vorher so mit dem Wort gefüllt habe, beschäftigt habe, dass ich weiß, es ist wirklich im Willen Gottes. Es liegt bereits für mich da. Gott hat es bereits vorbereitet und ich darf ihn darum bitten. Und dann, nachdem ich gebetet habe, kommt dieser Moment des Ausharrens, des Festhaltens, bis es sichtbar wird. Und Wie mache ich das? Ich mache das so, ja, die Bibel sagt, wir sollen das sprechen, wir sollen das bekennen. Was bekennen wir? Wir bekennen diese Verheißung, die Gott hat für mich und dass ich gebetet habe und glaube, ich habe es empfangen. Und für mich war immer die einfachste Art und Weise des Bekennens, dass ich einfach gedankt habe. Ich habe einfach Gott gedankt. Ich habe gesagt, ich danke dir, dass ich es bekommen habe. Nicht, dass ich es bekommen werde, sondern dass ich es bekommen habe an dem Moment, wo ich gebetet habe. Ja, wenn ich sagen würde, ich danke dir, Vater, dass ich es bekommen werde, das wäre wieder Hoffnung, die in die Zukunft gerichtet wird. Ich habe gesagt, ich danke dir, Vater, dass ich es in dem Moment, wo ich gebetet habe, bekommen habe. Es ist mein Eigentum, es gehört mir. Und dann sollen wir auf das Unsichtbare schauen, nicht auf das Sichtbare. Ja, natürlich habe ich diese Lücke noch gesehen, aber immer wenn ich sie gesehen habe, habe ich mich an dieses Gebet und an die Verheißung erinnert und habe gesagt, danke, Herr, dass ich diesen Tisch empfangen habe. Ich habe sozusagen auf dieses Unsichtbare geschaut, auf diesen Moment, wo ich gebetet und es empfangen habe. Und wir sollten auch nicht, aber das schauen wir uns das nächste Mal an, wir sollten das nicht mit dem Schauen verwechseln. Ja, es gibt diesen Moment, wo ich es im Glauben empfangen habe, es ist mein Eigentum, aber es ist noch nicht mein Besitz. Ja, und wenn ich damals meinen PC versucht hätte, auf diesen Schreibtisch zu stellen, als ich ihn schon empfangen habe, als es mein Eigentum war, aber er war noch nicht da, was wäre passiert? Ich hätte den PC gestellt auf meinen im Glauben empfangenen Tisch und was wäre passiert? Er wäre runtergefallen und kaputt gegangen. Also es ist durchaus weise, solange ich es zwar im Glauben empfangen habe, aber es noch nicht sichtbar ist, auch das zu berücksichtigen, was notwendig ist, sozusagen diese realistischen Maßnahmen. Als ich um eine Wohnung gebeten habe, ja, da wurde mir gekündigt in Berlin, da war ich nur zur Untermieter, da hatte ich nur 4 Wochen Kündigungsfrist, die hat mir gekündigt, hat mir sogar 2 Monate gegeben. Aber nach den 2 Monaten musste ich ausziehen und dann habe ich gebetet und habe das genauso gemacht wie jetzt, bloß ich habe gebetet, ich habe gesagt, Herr, ich will eine Wohnung bis zu dem Preis, ich will Zentralheizung und ich will, dass sie bei dieser U-Bahn-Station liegt. Und ich wusste, ich habe es in dem Moment empfangen. Und sie gehörte mir. Aber ich habe natürlich noch realistisch habe gesagt, ich habe es noch nicht gefunden. Und ich habe mich nicht zu Hause hingesetzt und habe gesagt, okay, Herr, lass, dass mein zukünftiger Vermieter mich anruft. Sondern ich habe dann gesagt, Herr, was wäre das Normale, was ich mache und wie soll ich die Wohnung finden? Und ich hatte das Gefühl, ich soll einfach, es gab so eine Zeitschrift in Berlin damals, die einmal die Woche praktisch einen großen Teil Vermietungen drinnen hatte, also wirklich viele Seiten. Und ich habe dann immer mehr diese Zeitung gekauft und hat immer nur die Wohnungen in dem Bereich, wo ich gebetet habe, mir angeschaut. Und letztendlich hat Gott dann auf diese Art und Weise mich auch zu der Wohnung geführt. Die stand auch gar nicht in der Zeitung, aber eine andere Wohnung, die da in der Nähe war. Und hat mich auf diese Weise zu dieser Wohnung geführt. Also praktisch, ich beschäftige mich mit der Verheißung. Ich weiß, Gott will es mir geben. Und wenn ich das mir sicher bin, Gott will es mir geben. Und wenn ich jetzt bete, dann bekomme ich es dann. In dem Moment bete ich dieses Gebet des Glaubens. Und dann halte ich daran fest, indem ich immer wieder danke, indem ich immer wieder auf diese Verheißung schaue, indem ich immer wieder das bekenne, ich danke der Herr, dass ich es empfangen habe, indem ich nicht neu bitte, sondern immer im Gebet festhalte, danke Vater, dass ich es empfangen habe. Und dann einfach ausharre, bis es da ist. Und dieses Ausharren ist nicht ein Verschieben auf den Sankt-Nimmerleins-Tag oder etwas, was Monate oder Jahre normalerweise dauert, aber es ist eben eine Zeit lang, wo ich es ausharre und dann wird es sichtbar. So wie bei Jesus mit dem Feigenbaum. Es gibt auch andere Beispiele noch, auf die wir jetzt alle nicht eingehen können. Aber was ich euch heute vermitteln wollte, war einfach diese Besonderheit dieses Wesens des Glaubens. Dass es eben einen Unterschied gibt zwischen Hoffen, Glauben und Schauen. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir auch freigesetzt, wieder wie ein Kind im Vertrauen zu Gott zu kommen und zu bitten, und zu wissen, ich habe es empfangen und mich nicht verwirren zu lassen, dass ich es nicht sofort sehe, sondern ich kann weiter danken, ich kann weiter festhalten und ich weiß, es wird kommen, weil es bereits mein Eigentum ist. Amen.